Werbung.
Sei dabei beim HTGF Family Day am 11. und 12. Juni in der Station Berlin. Für 2 Tage voller Inspiration und Business. Tauche ein in ein einzigartiges Netzwerkerlebnis mit bis zu 1500 Teilnehmenden. Erkunde das innovative Seed- und Later-Stage-Portfolio des Hightech-Gründerfonds. Lass dich vom vielseitigen Programm inspirieren und knüpfe wertvolle Kontakte. Sichere dir jetzt dein Ticket. Mehr Informationen findest du unter www.family-day-htgf.de.
Startup Insider Daily. Update.
Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute ist Montag, der 25. Oktober. Ja, und das hier sind heute unsere Themen. Sono Motors beantragt seinen US-Börsengang. Per Finance aus dem Hause Finnlieb steht zum Verkauf. Weltraumtourismus schwächelt. SpaceX findet keine Passagiere für den nächsten Flug. Bitkom deckt auf. In deutschen Schulen sind Startups und Gründungen kein Thema. Und in Taiwan startet ein Mathelehrer auf Pornhub durch. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist Enrico Melles von Project A Ventures. Ja, und wir haben mal über das ganze Thema CO2-Kompensationen oder CO2-Vermeidungen gesprochen. Ist ja ein super spannendes Thema gerade. Da geht richtig, richtig viel und da gibt es auch tolle Finanzierungsrunden. Eine davon haben wir uns heute vorgenommen. Das Gespräch dann gleich nach den Nachrichten mit Frank Philipp. Kurz der Hinweis auf die weiteren Folgen heute. Um 13 Uhr geht es hier weiter mit Thomas Gemperle. Er ist der Co-Founder von Skevo. Diejenigen unter euch, die Höhle der Löwen gerne gucken, haben das Unternehmen wahrscheinlich schon mal gesehen. Es ist ein Rollstuhlhersteller und ja, der hat bei Höhle der Löwen die höchste Bewertung aller Zeiten aufgerufen, nämlich 50 Millionen Euro. Und wie es dazu kam und was auch die Argumente dafür sind für diese Bewertung und ob es geklappt hat mit dem Deal, das hört ihr dann um 13 Uhr. Um 16 Uhr geht es dann weiter mit Stefan Scheuerle. Er ist der CEO bei Sensorberg und ist ein Unternehmen hier aus Berlin, das sich im IoT-Bereich einen ziemlichen Namen gemacht hat in den letzten Jahren. Das Unternehmen gibt es schon länger und die sind im ganzen Bereich Smart Homes und auch Smart Locks und so weiter ziemlich aktiv. Ist auch sehr spannend, wie gesagt, und auch da gab es gerade eine Finanzierungsrunde. Also von daher 2 tolle Gespräche nachher um 13 Uhr und um 16 Uhr. Und jetzt, wie gesagt, die Nachricht mit Frank Philipp, danach dann Enrico Melles von Project A Ventures und vorher nochmal ganz kurz die Verbraucherhinweise.
Startup Insider Daily. Nachrichten.
Stock Market? Yes.
Sono Motors beantragt US-Börsengang. Der 2016 gegründete Münchner Solarautoentwickler Sono Motors plant seinen Börsengang in den USA und hat den entsprechenden Börsenantrag gestellt. Aus diesem Antrag geht auch hervor, dass Sono Motors sein erstes Modell mit dem Namen Scion ab 2023 ausliefern wird. Die Fahrzeugmodelle von Sono Motors zeichnen sich dadurch aus, dass sie nicht nur an der Steckdose geladen werden können, sondern auch über Solarzellen, die in der Karosserie verbaut sind. Nach eigenen Angaben konnte das Startup bislang über 14.000 Vorbestellungen mit Vorauszahlungen verbuchen. Im zweiten Schritt plant das Unternehmen, seine Solartechnologie auch an Hersteller von Bussen, Lastwagen, Wohnmobilen, Zügen und Booten zu lizenzieren.
Sell it all.
Peer Finance zum Verkauf. Laut Berichten des Handelsblattes hat der Berliner Inkubator Finnlieb angekündigt, sich von einem seiner Portfoliounternehmen, dem Inkasso-Fintech Peer Finance, trennen zu wollen. Für das profitable Unternehmen lägen bereits erste unverbindliche Angebote vor. Marktbeobachter erwarten einen Erlös in Höhe von rund 100 Millionen Euro. Die Veräußerung dürfte im Zusammenhang mit dem kürzlich angekündigten Strategieschwenk Finnliebs zusammenhängen, das künftig nicht mehr als Startup-Inkubator fungieren will. Finnlieb ist derzeit mit einem Anteil von 40% der größte Anteilseigner von Peer Finance, wollte aber die möglichen Verkaufspläne nicht kommentieren. In Schulen sind Startups und Gründungen kein Thema. Wie gut bereiten Schulen eigentlich auf Existenzgründungen vor? Das wollte der soeben veröffentlichte Startup Report 2021 des Digitalverbands Bitkom herausarbeiten und zeichnet dabei ein trauriges Bild von Gründungsmindsets an deutschen Schulen. So gaben 95% der befragten Startup-Gründerinnen und Gründer an, in ihrer Schulzeit keinerlei Wissen über Gründungen vermittelt bekommen zu haben. Darüber hinaus gaben 43% an, dass ihre Lehrerinnen und Lehrer dem Thema Gründung und Selbstständigkeit grundsätzlich ablehnend gegenüberstanden. An der Umfrage haben rund 200 Startups teilgenommen. Bitkom-Präsident Achim Berg zeigte sich bestürzt. Startup-Förderung muss in der Schule beginnen. Dabei geht es nicht darum, dass jede und jeder ein Unternehmen gründet, aber Schulen sollten zumindest grundlegendes Wissen über Unternehmensgründungen vermitteln und vielleicht auch ein bisschen Lust darauf machen. Da fast allen Lehrerinnen und Lehrern entsprechendes akademisches oder Erfahrungswissen fehlt, sollten die Schulen mit Startups zusammenarbeiten. Die Lebensrealität der meisten Lehrerinnen und Lehrer ist nun einmal sehr weit weg von der selbstständigen Unternehmensführung. You betrayed me. Neuer Essenslieferdienst betrügt Nutzer um eine halbe Million Dollar. In einem akribisch vorbereiteten Betrug ist es einer nicht existenten Person gelungen, einen Kryptocoin für ein nicht existentes Unternehmen zu launchen, um anschließend arglose Anleger zu betrügen. Die unter dem Namen Crypto Eats gelaunchte Plattform wollte gegen die etablierten Lieferdienste wie Deliveroo, Uber Eats und Delivery Hero antreten. Zu diesem Zweck launchte man eine eigene Kryptowährung, die als Zahlungsmittel dienen sollte. Zusätzlich hatte Crypto Eats Bekleidung, Transporttaschen, Werbeartikel und sogar Lieferbikes herstellen lassen, um möglichst authentisch zu wirken. Zahlreiche Influencer wie der Fitness-Influencer Harrison Sullivan unterstützten das Unternehmen. Sogar eine Launch-Party hatte das Unternehmen organisiert. Alles finanziert von einer angeblichen Serie A-Finanzierung über 8 Millionen Dollar. Wie sich im Nachhinein herausstellte, war das gesamte Projekt fingiert und existierte lediglich mit dem Ziel, leichtgläubige Anleger zum Kauf der Crypto-Coins zu bewegen. Am Ende des Scams stand glücklicherweise die enttäuschend niedrige Summe von 500.000 US-Dollar. And I heard you got hacked. Anonymous hackt Trumps neues Netzwerk. Nachdem das Team von Ex-Präsident Donald Trump am vergangenen Mittwoch seine neue Plattform namens Truth Social vorgestellt hatte, um, Zitat, der Tyrannei von Big Tech standzuhalten, muss das Netzwerk nun kleinlaut eingestehen, dass die Plattform direkt vor dem ersten Cyberangriff eingeknickt ist. Innerhalb von 2 Stunden hatten sich Hacker aus dem Umfeld des Hacker-Kollektivs Anonymous Zugang zu einer privaten Version des sozialen Netzwerks verschaffen und gefälschte Konten für Trump, den rechtsextremen Stephen Bannon, Verschwörungstheoretiker Ron Watkins und Twitter-Chef Jack Dorsey erstellt. Dabei veröffentlichten die Hacker unter dem Pseudonym Donald J. Trump unter anderem Bilder von kotenden Schweinen, beleidigten Dorsey im Namen von Trump und erkundigten sich nach dem Verbleib der ehemaligen First Lady Melania Trump. Laut New York Times wollten die Hacker aufzeigen, wie schlecht die Sicherheitsvorkehrungen von Trumps neuem sozialen Netzwerk sind und wie einfach es ist, Fake-Accounts zu erstellen. Unfallermittler entlasten Tesla. Nachdem ein Tesla-Crash in Houston, Texas im April für Schlagzeilen gesorgt hatte, wurde der Unfall ausführlichen Ermittlungen unterzogen. Dabei sollte vor allem die Rolle des Autopilotsystems von Tesla untersucht werden, da man zunächst davon ausging, dass während des Unfallhergangs, bei dem das Fahrzeug gegen einen Baum geprallt war, die Batterie Feuer fing und der Wagen weitgehend ausbrannte, da niemand am Steuer saß. Die örtlichen Ermittler fanden in dem ausgebrannten Fahrzeug einen der Männer tot auf dem Beifahrersitz und einen auf der Rückbank, was den Verdacht auf den Autopiloten lenkte. Neuen Angaben der renommierten Ermittlungsbehörde NTSB zufolge waren jedoch beide Vordersitze beim Aufprall belegt und der Fahrer hatte das Gaspedal betätigt. Tesla selbst hatte von Anfang an bestritten, dass der Autopilot auf der Strecke aktiviert worden sein konnte und verwies zudem darauf, dass der Autopilot nur ein Assistenzsystem sei und der Fahrer stets die Hände am Lenkrad und die Verkehrslage stets im Blick behalten müsse. Mitarbeiter sehen Videocalls zunehmend als ineffizient. Laut der aktuellen Collaboration Maturity Survey des Kollaborationsanbieters Atlassian werden Mitarbeiter langsam aber sicher der Videocalls überdrüssig. Ein beträchtlicher Anteil der befragten Mitarbeiter hält Videokonferenzen dabei für unproduktiv und konnte dies auch beziffern. 42% der Befragten vermuten, dass sie bis zu 30% der Zeit, die sie in Videokonferenzen verbringen, effizienter nutzen könnten. 18% der Befragten sehen sogar bis zu 50% der Zeit als ineffizient an. Und bei 7% sogar mehr als die Hälfte. Verteilte Teams brauchen und wollen demnach mehr als Videokonferenztools, um effizient und produktiv zusammenarbeiten zu können. Das dürfte auch damit zusammenhängen, dass viele die Videocalls zwar für notwendig erachten, diese jedoch oft als langwierig oder zu lang empfinden. Weltraumtourismusfirma findet keine Passagiere für SpaceX. Während Analysten derzeit mutmaßen, dass SpaceX-Gründer Elon Musk der erste Tech-Billionär aller Zeiten werden könnte, hat das SpaceX-Team derzeit offensichtlich eher irdische Probleme. Wie gerade bekannt wurde, wird das Raumtourismusunternehmen Space Adventures seine ursprünglich für Ende 2021 geplante Reise mit einer Crew Dragon-Kapsel von SpaceX nicht durchführen, da dem Unternehmen derzeit keine Buchungen vorliegen. Der Vertrag mit SpaceX musste zwischenzeitlich aufgegeben werden. In einem Pressestatement musste Unternehmenssprecherin Stacy Tiern gegenüber Space News einräumen, die Mission wurde an eine große Zahl unserer potenziellen Kunden vermarktet, aber letztendlich war die Mischung aus Preis, Timing und Erfahrung zu diesem Zeitpunkt nicht richtig und unser Vertrag mit SpaceX lief dementsprechend aus. Wir hoffen aber, dass wir das Angebot in Zukunft wieder aufgreifen können. Die Kosten für die sogenannte Inspiration4 Mission waren mit insgesamt rund 200 Millionen US-Dollar veranschlagt.
Daily Fun Fact.
You do the math, you solve one problem.
Mathelehrer unterrichtet auf Pornhub. Einen sehr ungewöhnlichen Weg, um seinen Nachhilfeunterricht zu bewerben, ist ein taiwanesischer Mathematiklehrer namens Chang Su eingegangen. Der 34-Jährige betreibt einen eigenen Kanal mit Mathe-Nachhilfe-Videos und zeigt seine Videos unter anderem auch auf einem eigenen Kanal auf dem Porno-Video-Portal Pornhub. Dies gelingt ihm offensichtlich mit Erfolg. Seine Mathe-Nachhilfe-Videos wurden auf Pornhub insgesamt 1,7 Millionen Mal aufgerufen, was zu jährlichen Einnahmen in Höhe von rund 7,5 Millionen Taiwan-Dollar, umgerechnet 231.000 Euro, geführt hat. Die simple Erklärung von Chang Su für seinen Erfolg: Viele SchülerInnen, die einen Mathelehrer benötigen, kennen mich von Pornhub und manche davon kaufen dann auch einen meiner Kurse. Pornhub hat den Nachhilfelehrer inzwischen zum verifizierten Mitglied gemacht.
Startup Insider Daily. Kurznachrichten.
Nach dem initialen Fehlstart der Autobahn-App wurde nun der Launch der Autobahn-App 2.0 angekündigt. Diese soll im ersten Quartal 2022 erscheinen und laut Medienberichten noch nutzerfreundlicher und serviceorientierter werden. So seien beispielsweise dynamische Informationen für Lkw-Fahrer vorgesehen, um bundesweit freie Stellplätze auf Lkw-Parkplätzen anzuzeigen. Das Projekt Autobahn-App hat den Steuerzahler bislang über 1,2 Millionen Euro gekostet. Der Automobilhersteller Tesla kündigt eine Erhöhung der Preise für 4 seiner Modelle an. Diese werden zwischen 2.000 und 5.000 US-Dollar angehoben. Damit reagiert Tesla einerseits auf die gestiegene Nachfrage und andererseits auf die durch die Chipkrise gestiegenen Herstellungskosten. Im November versteigert das traditionsreiche Auktionshaus Bonhams den Prototyp eines nie veröffentlichten Apple-Geräts namens VideoPad 2. Dabei handelt es sich um die Vorabversion einer Videokonferenzlösung, die Apple zwischen 1993 und 1995 entwickelt hat und die vom damaligen Apple-CEO John Sculley in Auftrag gegeben wurde. Seit Elon Musk Anfang Oktober einen Tweet über das Meme-Token Chiba Inu veröffentlicht hatte, ist dessen Kurs explodiert und hat sich innerhalb weniger Tage vervierfacht und hat am Sonntag sein neues Allzeithoch von 0,00004442 Dollar erreicht. Die schwedische Firma Jetson One hat ihren Ein-Personen-Multicopter vorgestellt, der ab 2022 ausgeliefert werden soll. Das an Star Wars erinnernde Fluggefährt kann bis zu 102 Kilometer schnell fliegen und hat eine Gesamtleistung von 118 PS und wird über einen Joystick und einen Schubregler gesteuert. Größter Nachteil ist wahrscheinlich der Akku. Dieser hält derzeit nur für eine Flugzeit von 15 bis 20 Minuten. Der Jetson One kostet rund $92.000. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten vom Montag, den 25. Oktober 2021. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits.
Startup Insider Daily. Investments und Exits.
Also, da freue ich mich sehr. Enrico Mennes ist wieder bei uns von Project A. Hallo Enrico.
Hi Jan, freut mich.
Ja, ich freue mich auch sehr und wir sprechen über ein ziemlich cooles Thema. Ich hatte dich auch vorher gefragt, ob es bei euch schon Neuigkeiten gibt. Da hast du gesagt, nee, die großen Neuigkeiten kommen erst quasi in den nächsten Wochen und dann machen wir dazu mal dezidiert nochmal eine eigene Folge. Den Amir Bodenkamp hatte ich gerade bei uns im Podcast von Heyflow. Da seid ihr investiert, ne?
Genau, da haben wir gerade investiert in der letzten Runde.
Das war auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Kann ich jedem, der sich so ein bisschen für das Thema Marketing-Automation interessiert, wirklich mal empfehlen. Ich war unglaublich beeindruckt, mit was für einem kleinen Team, die da wirklich schon extrem viel erreicht haben, muss ich sagen, ne?
Ja, das ist echt ein super Team. Und ja, gerade Amir kennen wir ja sogar noch aus seiner Project A-Historie. Der war ja sogar mal bei uns im Team vor vielen Jahren. Und ja, wir sind froh, dass sozusagen die Wege dann wieder zusammenführen.
Ach guck, und Teamwechsel ist ja eigentlich fast eine gute Überleitung zu dem, was wir jetzt besprechen, ne?
Richtig, genau. Was wir besprechen wollten, ist die Seed-Runde von Pledge. Das ist eine Company im Climate-Tech-Bereich und die haben jetzt gerade 4,5 Millionen Dollar eingesammelt. Im Lead sind da Visionaries Club, also Robert Lacher, glaube ich, in diesem Fall und Sebastian Pollock. Aber auch Chris Sackers Lower Carbon Capital. Chris Sacker, einer der legendären Silicon Valley Investoren, der damals mit einem sehr, sehr kleinen Fonds irgendwie 120x oder sowas erzielt hat und seitdem sehr, sehr starken Namen trägt und darüber hinaus auch noch das Investment Vehicle von Guillaume Pousas, ich will es gar nicht falsch aussprechen, dem Gründer und CEO von Checkout. Und genau, worum geht's eigentlich? Ne? Pledge ist ein Startup für dass sich darauf spezialisiert für Branchen wie Logistik, also Spedition, Ride-Hailing, Travel, Mobilität, Last-Mile-Logistics, eben Transaktionen zu offsetten. Worüber rede ich jetzt hier? Also es geht um CO2-Offsetting. Ne? Also angesichts der drohenden Klimakrise, um die man ja eigentlich auch nicht mehr drumherum reden kann, wollen eben viele Unternehmen ihren Teil dazu beitragen, beziehungsweise sehen auch das Risiko, dass sie ihren Teil dazu bald beitragen müssen. Also Regulationsdruck entsteht, der steigt ja auch. Und naja, Kunden aufzufordern, den CO2-Ausstoß von irgendwas auszugleichen, von der Lieferung zum Beispiel, ja, das ist doch nicht so leicht, wie es sich anhört. Ich glaube, bei den Airlines ist es ja schon relativ normal im Checkout, aber dennoch ist, glaube ich, ich habe das manchmal gelesen, ein sehr, sehr geringer Teil der Leute macht das auch tatsächlich. Und darüber hinaus ist auch sozusagen das ganze Kompensationsthema, also CO2-Kompensation, noch sehr, sehr intransparent. Also viele verstehen dann noch gar nicht so richtig, wie das läuft. Und gerade für kleinere Unternehmen ist es schwierig, eben auf hochwertige Emissionszertifikate zuzugreifen und die vor allem richtig berechnen zu lassen. Ne? Also diese Schemata sind anscheinend alle noch etwas übersimplifiziert und so ein richtiges so Pay-as-you-go klingt das falsch, also pay-as-you-emit sozusagen, das gibt es noch nicht. Und genau, was jetzt passiert ist, ist, dass sich die Gründer von Pledge zusammengesetzt haben und dafür halt eben sozusagen ein Technologie-Infrastrukturmodell bauen. Das ist ein API-basiertes Tech-Play. Und was interessant ist an dem Thema ist, das sind eben ehemalige Fintech, ist ein ehemaliges Fintech-Team, also zwei Early Revolut-Mitarbeiter. Und einer der Mitbegründer von Freetrade haben sich eben zur Aufgabe gemacht, dass man Emissionen von Lieferungen, Fahrten, Sendungen, Reisen sozusagen erstmal bemessen kann. Ne? Also die Plattform soll deren Kunden Analyse und Insights geben und auch Empfehlungen zur Reduzierung ihrer Emissionen im Laufe der Zeit liefern. Und genau, die richten sich da an so internationalen Standards. Da gibt es GHG, das GHG-Protokoll, das GLEC-Framework. Da habe ich mich kommen jetzt ganz viele Abkürzungen, wenn ich die alle aufzähle. Das ist nicht so spannend für die Zuhörer, aber im Grunde geht es darum, dass das nach so den grundsätzlich geltenden Frameworks sozusagen bemessen wird und die das eben diesen Anbietern als sozusagen Produktplattform zur Verfügung stellen. Sprich, die Idee ist, auf lange Sicht soll das genauso enabling sein, wie eben auch Fintech-Companies wie Stripe zum Beispiel haben ja sozusagen das Payment-Stack aufgebrochen und damit eben vielen SMEs sehr leichten Zugang zu Payment geboten. Und genauso soll das bei Pledge auch funktionieren, dass die halt eben auf lange Sicht allen ermöglichen, sozusagen Klimaneutralisierungsprodukte zu bauen auf der Pledge-Technologie.
Ich finde, das erschließt sich einem auch total, ne, dass wir hier eigentlich über so einen Markt reden, der fast wirklich genau funktioniert wie der Finanzmarkt. Ne. Ich hatte neulich schon mal mit der Tina Dreimann, glaube ich, war das darüber gesprochen, dass ich fast vermuten würde, dass in der Zukunft, sagen wir jetzt fast forward 5 oder 10 Jahre, dass wir eigentlich irgendwann auf Produkten oder vielleicht auch bei so Sachen wie Flügen oder sowas tatsächlich neben dem monetären Preis, dem Preisschild, auch noch ein CO2-Preisschild immer auf der Ware drauf haben, weil das ja wirklich, also das wird, glaube ich, so die ernstzunehmendste Währung, die wird vielleicht sogar nochmal wichtiger als der eigentliche Preis irgendwann in der Zukunft, ne?
Genau, also ich glaube auch total, dass das in irgendeiner Form, wie gesagt, eben durch Regulierungsdruck, ne, aber eben auch durch Kundenerwartungen immer mehr eingebunden werden wird und dementsprechend auch mit eingepreist wird. Ne? Und wenn man jetzt sozusagen die Hypothese vertritt, dass diese Emissionen natürlich hochgradig variabel, komplex zu verstehen sind, dass die über die Supply Chain hinweg auch sehr, sehr schwer zu bemessen sind, dann macht es schon Sinn, dass da ein Team hingeht und sagt, wir bauen halt die Infrastruktur dafür, damit man das machen kann. Weil sonst wird man immer hängen bleiben, entweder an hochmanuellen Prozessen oder eben an sozusagen Schätzwerten, die halt gerade für SMEs dann vielleicht auch einfach zu teuer sein könnten. Ne? Und Enterprises leisten sich das jetzt schon, aber für die kleinen Kunden ist das natürlich weiterhin sozusagen ein großes Problem, was gelöst werden muss. Und da hat sich das Team eben sozusagen die Learnings aus dem Fintech Bereich zunutze gemacht.
Also du hast jetzt ein paar Mal den Regulationsdruck angesprochen, den sehe ich natürlich auch, aber ich vermute fast, der ist ja eigentlich nur fast sag mal, die Artikel oder die Umsetzung der Kundenwünsche eigentlich hinterher, der Erwartungen vom Markt, ne? Weil also jeder sieht halt, wir gucken jeden Tag Nachrichten und gucken ja quasi sehenden Auges in der Zukunft, die so nicht entwickeln sollte, wie wir das gerade prognostizieren. Es gibt einen sehr coolen, das kennst du vielleicht, einen sehr coolen Podcast jetzt seit kurzem zwischen Richard David Precht und Markus Lanz und da habe ich jetzt gerade gestern eine Folge gehört, wo die sich über das Wertekonstrukt und Gerüst der Jugend unterhalten haben. Und das ist schon spannend zu sehen, muss ich sagen, wenn du das hörst, wenn das so richtig ist, wie sie das beschreiben, und das ist natürlich immer so ein bisschen vielleicht intellektuellen Bubble noch, ja, aber das ist ja, das wird ja irgendwann auch Realität, dann kannst du in der Zukunft dich gar nicht mehr anders aufstellen, als dich zukunftsgerecht und nachhaltig aufzustellen als Unternehmen. Das geht gar nicht mehr anders.
Ja, richtig. Und ich meine, man sieht das schon im Finanzmarkt, ne? Also jetzt so gerade ESG-Themen werden auch für Investoren immer wichtiger. Das heißt, auch da, wo das Geld herkommt, um Unternehmen zu finanzieren, wird nun mal eben auf die Finger geschaut, ob man da auch die richtigen Unternehmen finanziert. Also BlackRock ist da ja ganz vorne vorgegangen mit einem Memo, aber auch wir zum Beispiel haben ESG-Richtlinien, die wir uns halten müssen und schauen uns dementsprechend an, sind die Unternehmen, die wir da finanzieren, eigentlich sozusagen Umweltverpester oder sind die eher daran beteiligt, die Welt zu einem besseren Ort zu machen? Bei Technologieunternehmen muss man ja oft sagen, in vielen Fällen ist es natürlich keine Luftverpestung, weil die meistens eben einen positiven Fußabdruck haben. Aber wenn man sich die ganzen Last-Mile-Themen und so weiter anschaut, am Ende des Tages ist dann natürlich, ob das jetzt im Fahrradfall natürlich nicht, aber die sind ja auch mittlerweile alle elektrisch. Alle, wir werden uns alle in Zukunft damit auseinandersetzen müssen, was wir eigentlich emittieren mit unserem Geschäft. Und das fängt jetzt bei den Investoren an und da ist die Regulatorik schon relativ gut angekommen.
Ich lasse euch jetzt mal bewusst da raus, weil ich das auch bei euch gar nicht weiß, Enrico, und weil ich jetzt auch keinen Rant gegen euch da starten will. Aber bei BlackRock damals, ist es ja jetzt so 3, 4, 5 Jahre her, ich weiß es nicht mehr ganz genau, als sie angefangen haben, dieses Thema für sich zu entdecken. Und da habe ich mich damals schon, da habe ich echt so gedacht, na endlich, aber das war eigentlich schon gefühlt 5 Jahre zu spät. Also da hätte man sich das eigentlich von so einem großen Unternehmen, das ist ja, also BlackRock hat ja die größten Hebel nachweislich, ne, und steuert die Märkte, und das hätte man sich, glaube ich, früher gewünscht.
Ja. Ja, ich glaube, mit Hinblick auf die Klimakrise hätten wir uns einige Sachen lieber früher gewünscht, dann säßen wir jetzt nicht in dem Mist. Aber ja, hast natürlich recht. Also gerade so ein Vorreiter wie BlackRock ist dann natürlich irgendwie am ehesten gefragt. Dennoch, man kann ja froh darüber sein, dass jetzt diese Schritte zumindest mal getan werden. Das wird auch eine Zeit dauern, bis so ein Portfolio dann mal wirklich sozusagen Net Zero ist. Das ist gerade bei einem Portfolio wie dem von BlackRock wahrscheinlich noch ein langer Weg raus, aber es ist zumindest mal gut, dass die, dass Geldgeber international zumindest da erstmal ESG-Richtlinien fordern, die auch dann penibel gecheckt werden.
Ja, total. Und also ich will jetzt BlackRock da auch gar nichts unterstellen, und das betrifft ja auch nicht nur sie. Das ist sicherlich kein Greenwashing, da ist sicherlich auch viel dran. Zeitgleich, wenn jemand wie BlackRock sich mit sowas beschäftigt, dann hat das auch viel, glaube ich, mit dem monetären Impact zu tun hinterher. Ja, und ich glaube, das ist ja eben vielleicht nochmal die Brücke jetzt zu Pledge. Das ist ja eben ein super spannendes Zukunftsszenario einfach für solche Unternehmen, die sich mit Lösungen dieser Art beschäftigen. Bill Gates hat es ja auch gerade gesagt, hier entstehen, also im Climate-Tech-Bereich entstehen jetzt in den nächsten 10, 20 Jahren, hat er, glaube ich, gesagt, die nächsten 8 Teslas und ein Microsoft und ein noch irgendwas, ich weiß gar nicht, hat also mehrere Großunternehmen genannt, rein vom Volumen her, die dort entstehen. Und das ist natürlich super spannend, ja.
Denke ich auch. Ich meine, die Logik, der das folgt, ist ganz einfach eigentlich, ne? Das ist ein unausweichliches Problem. Also es wird noch nicht so diskutiert wie ein Endszenario, aber am Ende des Tages läuft es nun mal darauf hin. Ne? Wir machen den Planeten, auf dem wir leben, und wir haben noch keinen anderen, auf den wir ausweichen können, machen wir gerade nachhaltig kaputt. Und der einzige Weg, wie das verhindert werden kann, ist eben nicht Gutmenschentum und altruistisches Denken, sondern am Ende des Tages müssen das die Märkte regeln, damit muss man Geld verdienen können. Und sozusagen, man muss unter den Umständen auch sozusagen Unternehmensperformance möglich machen können. Und deswegen glaube ich auch, dass da riesen Unternehmen entstehen werden, weil die das knacken, die werden natürlich dann an der richtigen Stelle sitzen, in einem der größten sozusagen Verhaltenswechsel in einem globalen Markt. Und deswegen gibt es ja auch so Funds wie eben von Chris Sacker, Lower Carbon, weil der halt eben sagt, diese Themen muss man früh finanzieren, da braucht man vielleicht auch am Anfang mal noch ein bisschen mehr professionellen Optimismus und vielleicht auch noch einen längeren Atem, bis die dann tatsächlich fliegen. Aber am Ende des Tages ist das Return-Potenzial natürlich auch unfassbar groß, weil dieses Problem eben uns alle angeht.
Jetzt hatte ich nur im Vorfeld, der Spiegel hat heute getitelt, jetzt kommt die Ära der Knappheiten. Ja, und das ist natürlich nochmal so ein Thema, wo ich mich gefragt habe, ob jetzt, weißt du, dieser Wandel hin zur Nachhaltigkeit, den wir gerade so irgendwie, der jetzt sich so gerade durchsetzt in den letzten Jahren, ob der jetzt nochmal irgendwie so ein Hiccup bekommt, weil wir plötzlich irgendwie erstmal sicherstellen müssen, dass wir überhaupt Rohstoffe und überhaupt Materialien, Chips und so weiter bekommen und vielleicht deswegen schon wieder bereit sind, Kompromisse einzugehen dann bei dem Thema Nachhaltigkeit, ne?
Ja, das ist eine interessante Frage. Ich meine, es gibt zwei Probleme, die wir lösen müssen. Das eine ist sozusagen CO2-Emissionen reduzieren. Das ist ja das, was sozusagen eigentlich im Kern des Ablasszertifikathandels so ein bisschen passiert. Eigentlich soll da sozusagen Preis aufgeschlagen werden auf Emissionen, und dementsprechend soll das die Nachfrage etwas runterregulieren. Beziehungsweise das soll einfach Geld kosten, weil, das ist das zweite Problem, am Ende, es reicht nicht, CO2 nur zu reduzieren, wir müssen CO2 auch tatsächlich aus der Luft wieder rausholen. Ne? Sonst lässt sich Net Zero auch bis 2050 nicht realisieren. Am Ende muss es einfach wieder aus der Luft rausgeholt werden. Und dementsprechend muss man, so funktioniert ja auch sozusagen der CO2-Emissionszertifikathandel. Das Geld, was dabei eingesammelt wird, wird halt eben Projekten zugeführt, die idealerweise eben dazu führen, dass man das CO2 wieder aus der Luft rauskriegt. Und eben viel Investition muss auch dahin gehen in Projekte, die eben nicht nur die sozusagen die Ausschüttung reduzieren, sondern tatsächlich auch das Carbon aus der Luft rausholen. Und dementsprechend ist es natürlich, du hast recht, eine Frage der Ressourcenknappheit. Also wird in irgendeiner Form jetzt gesagt, okay, wir können jetzt die CO2-Reduzierung nicht so weit vorantreiben, dass unsere Wirtschaft zum Erliegen kommt. Ja, das stimmt. Auf der anderen Seite müssen wir auch eine Wirtschaft schaffen, nämlich die, die das CO2 tatsächlich auch tilgt.
Wie als Investor jetzt aus eurer Sicht, wie nähert ihr euch denn diesem Thema überhaupt? Weil ich finde das ja unglaublich kompliziert. Ich hatte mal mit dem Christian Mehrmann von Cherry Ventures, die hatten, glaube ich, in Carbo Culture hießen die investiert. Ein Unternehmen, was also irgendwie durch, ja, ich weiß gar nicht, also auf jeden Fall CO2 im Boden bindet durch irgendwelche chemischen Prozesse. Und das war damals also auch schon so, dass man gemerkt hat, die haben sich da wirklich sehr, sehr, sehr lange mit diesem einen Unternehmen beschäftigt. Dann gibt es aber jetzt hier Planetly und Climatic in der letzten Zeit. Ich hatte mal die Helen Tacke von CoZero hier im Podcast. Also ganz, ganz viele unterschiedliche Ansätze für das gleiche Problem. Wie findet man denn da den richtigen Weg?
Genau, also was, so wie wir das sehen, da gibt es eigentlich zwei Betrachtungsweisen. Ne? Auf der einen Seite haben wir bei uns im Team May, die sich hauptsächlich auf eben Climate Tech Themen stürzt und da eben sozusagen horizontal alles, was irgendwie Climate Tech betrifft, sich anschaut und eine These dazu entwickelt, was da in den nächsten Jahren kommen wird und was wir spannend finden und so weiter. Plus es gibt dann eben auch in den jeweiligen Industrien natürlich immer wieder Themen, die eigentlich ein Climate-Problem lösen, aber eben sehr vertikalspezifisch. Also ich zum Beispiel schaue mir ja bei uns viel Real Estate, Construction und Logistik an zum Beispiel, und Sustainable Building ist zum Beispiel ein Riesenthema, bei dem es sich in erster Linie eigentlich dreht um Carbon Neutral Building, weil das natürlich auch ein Riesenproblem ist, dass gerade der Sektor, also gerade der Bausektor, da für besonders viel Emissionen sorgt. Vor allem auch die Tatsache, dass natürlich der bestehende Building Stock sozusagen auch alles andere als Carbon Neutral ist und dementsprechend eben sehr, sehr viel CO2 erzeugt. Darüber hinaus, es gibt eben Energy-Themen, ne? Also der Markt Energy, bei dem wir auch einen Kollegen haben im Team, der sich den anschaut, der ist natürlich in erster Linie gerade getrieben von Climate Tech Themen. Und dann gibt es eben noch weitere. Ne? Es gibt sozusagen Circular Economy oder sozusagen Recycling Economy. Da gibt es so Themen wie Clirago und so weiter. Smart Mobility. Gibt es jetzt ewige Diskussionen, ob die E-Roller tatsächlich besser für die Umwelt sind oder nicht. Aber am Ende des Tages gibt es eben viele Themen, die sich jetzt auf Elektromobility und so weiter stürzen. Dann gibt es die Themen Food. Ne? Also gerade im Foodmarkt gibt es natürlich viel Bewegung mit Beyond Meat und was da nicht noch alles gibt. Biodiversity-Themen gibt es und dann eben noch sozusagen Sustainable Finance. Ne? Und da sind wir gerade so ein bisschen mit Pledge auch an der Schnittstelle zwischen, ja genau, was ist das eigentlich? Ne? Das ist einmal Software, ne? Das ist sozusagen Carbon Software, weil sie sehr auf das Thema fokussiert ist, aber eben auch, was wir sozusagen zusammenfassen würden unter Embedded Finance, ne? weil du halt sozusagen ein Finanzprodukt in der Tech-Plattform mit einbaust.
Also ich finde das über diesen API, über die Schnittstelle, das finde ich einen super spannenden Weg, muss ich sagen, weil das klingt erstmal so, ne? Also wenn das nach guten Standards funktioniert, dass man das einfach andocken kann und was auch immer hinterher die Kennzahl ist, die man in sein System überspielen will, die dann auch verfügbar ist. Es erinnert mich ein bisschen, der Hessam Levy macht ja mit Climatic, glaube ich, ein bisschen was Ähnliches. Ne? Ich weiß nicht, ob du die kennst.
Ist mir jetzt ehrlich gesagt nicht hundertprozentig geläufig, aber ich glaube, es gibt in jedem Fall verschiedene Teams, die sich da sozusagen mit einem ähnlichen Ansatz, mehr oder weniger ähnlichen Ansatz, eben dem Thema annehmen. Ne? Weil am Ende ist sozusagen, es gibt da verschiedene Use Cases für. Ich finde jetzt bei Pledge zum Beispiel sehr, sehr interessant, welche Use Cases die sich gesucht haben. Ne? Also die sind fokussiert auf E-Commerce, Last Mile Delivery, Freight Forwarding, Ride Hailing, Travel, und also sozusagen alles das, was sehr, sehr logistiknah und bewegungsnah ist. Ne? Wahrscheinlich, weil man da eben sehr, sehr gut einen Entry-Vektor bilden kann, weil der A konsumentennah ist. Ne? Also der Konsument versteht, ob der jetzt B2B ist oder B2C, ist relativ egal. Aber ich glaube, sobald Ware von A nach B bewegt wird, verstehen Leute sehr, sehr gut, dass da auch CO2 emittiert wird. Und wahrscheinlich lässt sich das aufgrund der Art, wie eben Daten gesammelt werden in diesen Märkten und wie durchdigitalisiert die teilweise schon sind, lässt sich das da wahrscheinlich auch einfach besser machen. Ne? Also die Parallele ist ja so ein bisschen die Innovationswelle, die jetzt gerade so durch Fintech gegangen ist, bei der das Banking-Stack ja so ein bisschen aufgebrochen wurde. Da gibt es halt eben Infrastrukturanbieter, jetzt Adyen und Stripe sind jetzt sehr bekannt, aber es gibt eben noch deutlich mehr, die üblicherweise halt hinter den Kulissen operieren, ne, und für den Endkunden jetzt nicht sichtbar sind. Und die sind halt eben sozusagen der das Backbone von unseren Wallets und Kreditkarten und weiteren Finanzprodukten. Und am Ende haben diese Unternehmen eigentlich Entwicklern ermöglicht, sehr, sehr günstig und sehr, sehr schnell auf dieser Infrastruktur neue Produkte zu entwickeln. Das hat sozusagen den ganzen Fintech-Boom erstmal überhaupt mal möglich gemacht.
Ja, und sag mal, aber das ist dann im Prinzip so eine wirklich, also für dich auch total nachvollziehbar. Das ist ein Fintech-Segment, das sich jetzt quasi, oder wie ein Fintech-Segment, das sich quasi jetzt dann neu entwickelt, ja?
Genau, also ich würde sagen, die Parallelen sind einfach da, ne? Und deswegen deswegen ist diesem Team das auch sozusagen aufgefallen, ne? Also ähnlich wie zu der Innovationswelle, die eben im Fintech dafür gesorgt hat, dass eben das Banking-Stack so ein bisschen aufgebrochen wird und da so Infrastrukturanbieter entstanden sind. Adyen, Stripe sind jetzt mal die bekannten, aber gibt es natürlich auch noch mehr. Verhält sich das einfach sehr, sehr ähnlich, ne? Die haben eben die Infrastruktur gebaut, auf der unsere Wallets und Kreditkarten und Kredite und so weiter funktionieren. Und dementsprechend haben die es Entwicklern erlaubt, schnell und günstig eben Produkte zu entwickeln, die eben diese Infrastruktur für Payments und so weiter eben nutzen können. Und ähnlich sieht das Pledge-Team das eben auch, ne? Pledge geht einen ähnlichen Weg. Die wenden sozusagen ihre Fintech-Kenntnisse auf den CO2-Markt an und bauen die Infrastruktur auf, um eben nicht Embedded Finance, sondern Embedded Climate sozusagen für Unternehmer anzubieten, ne? Und denen das zu ermöglichen, darauf eben Produkte zu bauen. Weil die halt eben auch sagen, sie werden jetzt nicht das eine Produkt bauen, was eben den ganzen Markt regelt, sondern die wollen lieber sozusagen die Infrastruktur dafür schaffen, dass das jeder theoretisch kann. Und die überlegen jetzt sozusagen, was sind eigentlich die Treiber, ne? Regulierungsdruck, wir haben es eben schon angedeutet, stärkeres Bewusstsein überhaupt dafür, dass sowohl bei Unternehmen als auch bei Führungskräften als auch bei Kunden, ne? Und darüber hinaus ist halt aktuell die CO2-Industrie einfach noch sehr intransparent. Ne? Das wird ja auch oft kritisiert, dass eigentlich kein Mensch weiß, wie genau sozusagen dieser Emissionszertifikathandel funktioniert, und vor allem bei kleinen Unternehmen ist das halt eben eine Hürde, die sie aktuell in vielen Fällen auch einfach noch nicht nehmen können. Und deswegen haben Pledge sich halt entschieden, da sozusagen tiefer zu graben und eine Infrastruktur zu bauen, die das eben ändern soll. Und das Team war, wie gesagt, bei Revolut und bei Freetrade und haben da sicherlich sich auch noch bei anderen Themen Informationen beziehungsweise eine Inspiration gesucht und versuchen eben jetzt so dieses, ähnlich wie so ein Open Banking Player zum Beispiel jetzt auch, eben das Problem zu lösen.
Super spannend finde ich das. Also dieses fragmentierte, intransparente erinnert fast ein bisschen mehr, finde ich, an den deutschen Versicherungsmarkt, ne? Wo man so ganz, ganz, ganz viele Player hat, wo man nie genau weiß, welche Konditionen, welches Kleingedruckte bei welchem Player da irgendwie noch im Vertrag steht. Aber was ich hier wirklich besonders spannend finde, wenn man jetzt mal so vor 10 Jahren überlegt, hätte keiner gedacht, dass Stripe mal so groß werden kann, ne? Oder auch ein Adyen oder sowas. Und was daraus für Giganten entstanden sind. Und deswegen, also jetzt hier ist es sogar noch für was Gutes, ne? Also von daher wünschen wir uns, glaube ich, oder wünschen wir dem Team einfach, dass das Ding richtig durch die Decke geht.
Ja, total. Also gerade wenn es um diese Aufgabe geht, sollten wir alle wirklich nur auf Erfolg hoffen, weil das geht uns alle an, ob wir da jetzt investiert sind oder nicht.
Du, Enrico, also großartig wie immer, muss ich sagen. Ganz, ganz tolles Thema. Ich kannte das vorher nicht so im Detail, muss ich sagen. Finde ich toll auch zu sehen, dass sich Investoren wie ihr mit solchen Sachen beschäftigt. Und ich bin gespannt auf eure ersten Investments in dem Bereich.
Ja, wir sind auch gespannt. Wir schauen ganz genau hin. Und wenn jetzt Gründer zuhören, die irgendwas im Climate Tech machen, gerne bei uns melden.
Wo wir gerade drüber sprechen, sag doch nochmal vielleicht ein, zwei andere Sätze zu euch. Wer darf sich denn noch bei euch melden?
Also bei uns kann sich jeder Early-Stage-Unternehmer melden. Von Pre-Seed bis Series A machen wir eigentlich alles. Wir schreiben üblicherweise Tickets zwischen 1 und 10 Millionen und machen das über Europa hinweg. Das sind jetzt hier wahrscheinlich deutsche Zuhörer, aber wir machen das tatsächlich von den Nordics bis nach Südeuropa und alles, was dazwischen liegt, überall. Und wir machen das auch als Generalist, sprich, wir haben jetzt keine Beschränkung auf bestimmte Themen. Wir graben uns in bestimmte Themen halt eben tief rein, wie jetzt meine Kollegin May eben bei Climate Tech oder ich eben zum Beispiel auch bei so Construction-Themen oder anderem, zum Beispiel B2B-Marketplaces, aber wir machen eben auch Fintech und Logistik und Developer-Tools und Open-Source-Produkte, also relativ breit aufgestellt, und wir freuen uns über jeden, der sich bei uns meldet.
Ja, und ich glaube, es gab wenige VCs in Deutschland, weiß nicht, vielleicht noch Early Bird oder so, die wirklich eine Reihe von richtig großen News in den letzten, 6 bis 12 Monaten hatten. Also wen das interessiert, mal bei euch auf die Webseite gehen, da das Portfolio, muss ich sagen, kann sich schon sehen lassen.
Ja, wir können uns aktuell nicht beklagen. Wir freuen uns sehr, dass unsere Portfolio-Companies so super laufen.
Enrico, vielen, vielen Dank, und ja, ich freue mich aufs nächste Mal, ne?
Ja, danke, Jan. Bis zum nächsten Mal.
Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
So, das war's für heute Vormittag. Das war Enrico Melles von Project A Ventures. Vielen Dank nochmal, Enrico. Wie immer die Bitte an euch, empfehlt uns gerne weiter, wenn euch gefällt, was wir hier tun. Das motiviert uns zum einen, das hilft aber natürlich auch Freunden und Bekannten, denen ihr davon erzählt, mehr zu wissen, mehr zu verstehen von der Welt von morgen. Ihr wisst ja, ein Blick in die Startup-Welt ist quasi ein Blick in die Glaskugel. Von daher empfehlt uns gerne weiter. Dafür vielen, vielen Dank. Und dann hoffe ich, wir hören uns nachher wieder. Um 13 Uhr geht's hier weiter mit Thomas Gemperle, dem Co-Founder von Skevo. Ich habe es davon erzählt. Höchste Bewertung bei Höhle der Löwen und dann um 16 Uhr Stefan Scheuerle, der CEO von Sensorberg. Und das ist für jeden, glaube ich, spannend, der sich mit IoT beschäftigt oder mit dem Thema Smart Homes oder mit dem Thema Finanzierungsrunden. Also von daher, es lohnt sich. Ich freue mich auf euch. Bis nachher dann. Ciao, ciao.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.